Ja, erst einmal einen guten Morgen allen. Als Predigttext heute habe ich wieder einen Text aus dem Hebräerbrief gewählt, mittlerweile im Kapitel 8. Und ich habe die Predigt sozusagen mit der Überschrift versehen, hinter den Erwartungen zurückbleiben. Und wir werden von verschiedenen Erwartungen hören, vor allem aber von den Erwartungen, die auch Gott hat im Blick auf uns. Im Hebräerbrief geht es zunächst einmal um die Erwartungen, die Gott hat im Blick auf sein Volk Israel. Und es geht um den Bund, der Bund, der ja auch Grundlage für uns ist. Wir feiern heute auch Abendmahl, im Grunde genommen nichts anderes als eine Bundesmahlfeier. Ich lese uns einige Verse aus dem Hebräerbrief, Kapitel 8, die Verse 7 bis 13. Wäre am ersten Bund nichts auszusetzen gewesen, so hätte es keinen zweiten gebraucht. Aber Gott musste sein Volk tadeln. Er sagte ja zu ihnen: Die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie haben sich nicht an diesen Bund gehalten, darum habe ich sie sich selbst überlassen. Und weiter sagte der Herr: Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch seinen Mitbürger belehren oder zu seinem Bruder sagen: Lerne den Herrn kennen. Denn alle werden dann wissen, wer ich bin, von den Geringsten bis zu den Vornehmsten. Ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und will nie mehr an ihre Sünden denken. Wenn Gott von einem neuen Bund spricht, dann hat er damit den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und verbraucht ist, wird bald verschwinden. Hinter den Erwartungen zurückbleiben. Im Vers 7 heißt es: Wäre am ersten Bund nichts auszusetzen gewesen. Ja, wäre. Ja, wenn es anders gewesen wäre. Wäre dann nicht Gott und Israel ein unschlagbares Team? Und dann komme ich zu meinem ersten Punkt: Ein unschlagbares Team. Ich meine, das hätte der Höhepunkt werden können, der Geschichte Gottes mit den Menschen. Ein Bund, geschlossen zwischen Gott und einem Volk namens Israel. Geschlossen auf einem Berg, auf dem Weg aus der Knechtschaft hinein in die herrliche Freiheit. Wow! Und noch Jahrhunderte später, da hat es geheißen: Mit welchem Volk außer uns hat Gott je einen Bund geschlossen? Man könnte fragen, warum eigentlich ausgerechnet mit Israel? Warum hat Gott dieses Volk gewählt? Und dann lesen wir im 5. Buch Mose, im Buch Deuteronomium: Nicht, weil sie so stark waren oder so groß oder so mächtig waren. Ganz im Gegenteil, Gott wählt das kleinste, das unbedeutendste Volk aus. Und das ist seine Botschaft. Das ist eigentlich seine Botschaft über all die Jahrtausende, muss man ja sagen, geblieben. Ihr, das Volk Israel, und ich, was wären wir für ein unschlagbares Team? Ich stelle mir das so vor: Gott, so einen Rippenstoß gibt er uns und sagt: Mensch, überleg doch mal, du und ich, wir beide, wenn wir einen Bund miteinander hätten, was könnten wir da nicht alles bewegen? Vielleicht sagst du: Wer bin ich schon? Vielleicht so wie Israel: Wer sind wir schon? Wir sind doch das kleinste, das unbedeutendste Volk, eingequetscht sozusagen zwischen den großen, mächtigen Völkern im Norden und im Süden. Und dann stößt Gott sozusagen nochmal in die Rippen und sagt: Mensch, aber mit mir an deiner Seite, da ist nichts unmöglich. Wir beide, wir könnten es der Welt zeigen, was es bedeutet, Gott auf seiner Seite zu haben. Was war Israels Reaktion? Damit komme ich zum zweiten Punkt. Was war Gottes Reaktion? Wir lesen ja im Hebräerbrief, heißt es im Vers 9, von Gott, darum habe ich sie sich selbst überlassen. Eigentlich die ganze Geschichte Israels, das ist wie ein Lehrbuch. So liest sie sich. Das von Gott zum Bündnispartner auserkorene Volk, das beschwert sich bei Gott. Das ist Israels Reaktion. Schon kurz nach dem Bundesschluss, damals noch in der Wüstenzeit auf dem Weg von Ägypten in das von Gott verheißene Land, da haben sie sich schon beschwert. Alles und jedes zum Anlass genommen, bei Gott Beschwerde einzulegen. Aber selbst dann, als sie ins verheißene Land gekommen sind, als Richter Gottes Gebote an sie ausrichteten, da haben sie sich wiederum beschwert. Und da kommen sie eines Tages zu Samuel, nachzulesen im zweiten Buch Samuel, Kapitel 8. Und sie beschweren sich darüber, dass sie keinen König haben. Ach, die anderen Völker um uns her haben doch alle einen König. Wir wollen auch einen König haben, so wie die anderen Völker. Und Gott sagt zu Samuel, sie sollen einen König haben. Das geht nicht gegen dich, das geht gegen mich. Sie haben vergessen, dass ich ihr Bündnispartner, dass ich ihr König sein will. Sie wollen ihren eigenen König wählen. Lass sie ihren eigenen König wählen. Lass sie ihren Willen haben. Gott überließ Israel sich selbst. Das mag manches Mal auch unsere Reaktion sein, oder? Israel hat gesagt, dieser Gott hat so viele, so große Erwartungen. Vielleicht kann ein anderer das besser, als es Gott kann. Lasst uns einen anderen wählen, der über uns herrscht. Das mag manchmal die Hoffnung sein, dass Gott endlich seine Erwartungen zurückschraubt. Gott hat seine Erwartungen nie zurückgeschraubt. Nie. Auch heute nicht. Es ist der Mensch, der sich von Gott losreißt und dann am eigenen Leib erfahren muss, was es heißt, Gott, Gott sein zu lassen. Ein anderer Lehrer muss her. Da habe ich es vielleicht einfacher in der Schule. Eine andere Mutter, ein anderer Vater. Ach, dann würde alles viel besser laufen. Austauschen müsste man, vielleicht die Nachbarn, die Arbeitskollegen. Oh, dann würde es besser laufen. Vielleicht sogar in der Gemeinde den einen oder anderen hier und da austauschen. Ein anderer müsste her. Wie sieht das bei uns aus? Gott hatte einen großen Plan. Einen großen Plan. Er wollte mit diesem Volk, von dem er wusste, auf wen er sich einlädt, diesem Volk wollte er Bündnispartner sein. Mit diesem Volk wollte er zeigen, was es heißt, Gott an seiner Seite zu haben. Und Israel ist hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben. Israel hat sich von ihm losgesagt. Und nun? Wie geht's weiter? Komm zum dritten Punkt. Plan B möchte ich den nennen. Das ist ja das Erstaunlichste an der ganzen Geschichte Israels. Nicht wahr, dass Israel sich lossagt, dann muss es die Folgen tragen. Der Tempel wird zerstört, das Land wird erobert, zunächst von den Assyrern, dann von den Babyloniern und später wiederum, nachdem sie den zweiten Tempel gebaut haben, von Griechen und Syrern wiederum zerstört. Aber Gott lässt Israel nicht los. Gott lässt Israel nicht im Stich. Gott lässt Israel nicht aus den Augen. Gott hat einen Plan B. Und dieser Plan B, von dem lesen wir im Hebräerbrief, ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln schreiben, sondern in Herz und Gewissen. Das ist der Plan B. Der wird schon angekündigt beim Propheten Jeremia im Kapitel 31. Ich sagte es bereits, Gott hat nie seine Erwartungen runtergeschraubt. Gott möchte den Menschen zum Bündnispartner, obwohl er weiß, wer der Mensch ist, dass der Mensch, das menschliche Herz von Jugend auf böse ist, wie es im ersten Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5 heißt. Aber nun sagt er, ich will dieses Herz verändern, ich will das Herz erneuern. Heißt es nicht bei Jesus einmal, Gott ist vollkommen und auch ihr sollt vollkommen sein, Matthäus 5, 48? Wie genau sieht dieser Plan B aus? Schauen wir mal hinein. Der Prophet Jeremia hat davon schon geschrieben. Da heißt es, er wird, dieser neue Bund, nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe. Der neue Bund, den ich mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein, sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch seinen Mitbürger belehren. Alle werden dann wissen, wer ich bin. Von den Geringsten bis zu den Vornehmsten, man kann auch sagen, von den Kleinsten bis zu den Größten. Und ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und will nie mehr an ihre Sünden denken. Ein ganz neuer Bund. Vielleicht nochmal durchbuchstabiert, was das heißt. Es heißt nichts anderes, als ein neuer Mensch zu werden. Im Römerbrief Kapitel 7 wird das sehr schön beschrieben. Da ist ein Israelit, Paulus, der zu uns redet. Und er sagt, ja, wie komme ich heraus aus der tödlichen Verstrickung? Und dann ruft er, Gott sei gedankt, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Plan B hat einen Namen und das ist Jesus Christus. Das ist das Neue, dass Gott Jesus Christus hat. Wie sieht das aus im Einzelnen? Ich fange mal von hinten an. Das Erste und Wichtigste ist, dass ich meine Lebensschuld vor Jesus bekenne. Gott sagt, ich will ihrer Sünden nicht mehr gedenken. Ich habe das schon in den letzten Wochen öfters mal anklingen lassen, dieses Wort von Jakob Kröker, der gesagt hat, wer mit Gott über seine Schuld redet, mit dem spricht Gott nicht mehr über Schuld. Hat sich irgendwie bei mir so langsam aber sicher eingegraben. Wer mit Gott über seine Schuld redet, mit dem redet Gott nicht mehr über Schuld. Wer mit Jesus über seine Schuld redet, mit dem redet Gott nicht mehr über Schuld. Der wird von seiner Lebensschuld freigesprochen. Das ist das Erste, um in diesen neuen Bund mit Gott einzutreten. Und dann heißt es, das Zweite, wer Jesus kennenlernt, der lernt Gott kennen. Ganz persönlich dürfen wir Gott kennenlernen. Das ist durch Jesus Christus möglich geworden. Da sieht man nicht mehr nur irgendwie etwas wie blauen Edelstein, so wie das die 70 Ältesten gesehen haben, sondern Jesus kann sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Oder im Wort vom guten Hirten, da sagt er, ich bin der gute Hirte in Johannes 10, Vers 14. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. In Jesus kommt uns Gott so nahe, dass wir ihn persönlich kennenlernen können. Ganz persönlich. Und dann kann ich hineinblicken in das Herz Gottes, indem ich auf das schaue, was Jesus sagt und getan hat. Da lerne ich Gott kennen. Ich lerne nicht Gott irgendwie mysteriös kennen. Ich lerne ihn einfach dadurch kennen, dass ich Jesus kennenlerne. Und dafür haben wir allein 4 Berichte von 4 Männern in der Bibel, um diesen Jesus kennenzulernen. Und ich bekomme einen Einblick in das Herz Gottes, in dieses Herz Gottes, das voller Liebe ist. Das ist das Zweite. Also das Erste war die Lebensschuld vor Jesus aussprechen. Das Zweite ist eben Jesus kennenlernen. Und das Dritte ist, und das ist nun das ganz Neue, dass Gott sagt, das mit den Steintafeln, das war Plan A. Aber mein Plan B ist, jetzt bekommt ihr mein Gesetz, meinen Willen ins Herz geschrieben. Wie geschieht das? Das geschieht mit Blick auf das, was wir in der nächsten Woche feiern. Das geschieht dadurch, dass wer Jesus als seinen Herrn und Retter bekennt, wer Jesus persönlich kennenlernt, eben Gottes Heiligen Geist empfängt. Und dieser Geist Gottes, der bewirkt, dass ich nicht nur um das weiß, was Gott will, sondern eben auch das, was Gott will, mit Freude tue. Dem Menschen ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Israel war es unmöglich, Gottes Willen zu tun. Aber dem, dessen Herz erfüllt ist mit Gottes Heiligen Geist, dem ist es eine Freude, das zu tun, was Gott will. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 6, da sagt Paulus einmal, Gott hat mich fähig gemacht, ihm zu dienen, durch die Bekanntmachung seines neuen Bundes. Und dieser Bund unterscheidet sich dadurch von dem früheren Bund, dass Gott jetzt nicht ein geschriebenes Gesetz gibt, sondern seinen Geist. Das ist das Entscheidende. Gott selbst ist in mir mächtig. Wir gehen auf das Pfingstfest zu. Eine Woche bleibt uns, einmal darüber nachzudenken. Lebe ich noch im Bund des Gesetzes oder lebe ich schon im Bund des Geistes? Lebe ich noch so, dass ich aus der eigenen Kraft heraus versuche, Gott zu gefallen? Oder habe ich mein Herz geöffnet, meine Schuld bekannt, Jesus gesucht und den Heiligen Geist empfangen? So wie Paulus es sagen kann im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 4. Wir werden nicht länger von der selbstsüchtigen Natur bestimmt, sondern von Gottes Geist. Auch im Miteinander gibt es zwei Möglichkeiten, mit den Erwartungen umzugehen. Natürlich, ich kann auf meine Erwartungen mit dem Gesetz reagieren, aber ich kann auch mit dem Geist reagieren. Wie gehe ich um mit den Menschen, die hinter meinen Erwartungen zurückbleiben oder zurückgeblieben sind? Habe ich einen Plan B, so wie Gott einen Plan B hat? Wenn ich so wie Gott umgehe, dann ist es doch so, dass ich erfüllt bin mit der Liebe Gottes, die bereit ist, einen Plan B zu geben, einen Plan B zu machen. Bereit ist, dann bin ich bereit, so wie Gott zu vergeben. Bin ich bereit, mich dem anderen zu schenken? Bin ich bereit, damit zu rechnen, dass mit Gott all das möglich ist, was sonst unmöglich wäre? Ich möchte in dieser Gemeinde nicht nur mit uns rechnen, nicht nur mit unserer Kraft, mit unserem Willen rechnen. Ich möchte mit dem Heiligen Geist rechnen, mit seiner Kraft, mit Gottes Kraft, damit wir mit ihm gemeinsam das erleben, was er im Alten Testament schon mit dem Volk Israel vorhatte, dass wir dieses Land erobern und dieses Land von der Herrlichkeit Gottes erstrahlt wird. Amen.